Hallo Herr Glesner.
Schönen guten Tag.
In Ihren Arbeiten diskutieren Sie ja das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Eine Grundannahme dabei ist häufig, Sicherheit ist Verfassungsvoraussetzung, Freiheit ist Verfassungsinhalt. Was bedeutet das?
Diejenigen, die so argumentieren, sagen, dass Sicherheit als Voraussetzung dafür da ist, dass Freiheit überhaupt entfaltet werden kann. Wenn man sich die Geschichte moderner Demokratien anschaut, stellt sich das Problem genau umgekehrt heraus. Moderne Demokratien begründen auf dem Prinzip der Freiheit. Und der Staat und die staatlichen Institutionen haben dafür zu sorgen, Freiheit zu gewährleisten. Aber, und das ist der zweite Aspekt, dies bedeutet auch, dass sie die Voraussetzungen schaffen müssen, dass die Bürger als Einzelne oder als Gruppen diese Freiheit auch realisieren können. Und dazu ist Sicherheit notwendig, Sicherheit in verschiedenen Bereichen. Dies betrifft also politische Institutionen, dies betrifft natürlich das Verhältnis nach außen, das betrifft das, was man früher Recht und Ordnung genannt hat, und es betrifft den weiten Bereich des Wirtschaftlichen und Sozialen.
Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?
Meine Meinung zu dem Thema ist, dass beide Aspekte miteinander verknüpft sind und nicht auseinandergenommen werden kann. Also die Argumentation der einen Seite, Sicherheit geht vor Freiheit, die Argumentation der anderen Seite, Freiheit geht vor Sicherheit, geht an den wirklichen Problemen vorbei. Nur wenn beide Aspekte in einer vernünftigen Politik miteinander verbunden werden, können wir unsere Möglichkeiten entfalten, sowohl als Individuen als auch als soziale Gruppen.
Jetzt gibt es einen Kollegen von Ihnen, den Josef Isensee, der hat gesagt, es gibt ein Grundrecht auf Sicherheit. Gibt es denn das?
Ja, das ist eine interessante Sache. Isensee, ein sehr bekannter, sehr renommierter Staatsrechtler, hat versucht, das Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Aspekten zugunsten des Sicherheitsaspektes zu verschieben. Und er hat in das Grundgesetz hinein interpretiert ein sogenanntes Grundrecht auf Sicherheit. Dies halte ich für einen sehr interessanten, aber nicht wirklich akzeptablen Versuch, weil er genau versucht, dieses schwierige Verhältnis, dieses Balanceverhältnis zwischen diesen beiden Aspekten zugunsten der Sicherheit zu verschieben. Das ist ein interessanter Versuch, eine Politik, die wir nach dem 11. September, wie Sie es in Ihrer Anmoderation ja auch gesagt haben, sehen können, zu verfestigen und zu befördern. Allerdings ist zu sagen, dass diese Idee von Isensee schon älter ist als der 11. September.
Hat sich denn Ihrer Meinung nach das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit, wenn Sie sagen, das sollte immer in Balance sein, in den letzten Jahren verändert?
Ja, es hat sich schon verändert. Es hat sich insofern verändert, als die Eingriffsmöglichkeiten des Staates in unser individuelles Leben sich doch erheblich vermehrt und verbreitert haben. Die gesamten Diskussionen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten, das beginnt ja schon vor dem 11. September, gehen eigentlich immer dahin, die Eingriffsmöglichkeiten des Staates zu verbessern, die Institutionen besser auszustatten, Vernetzung zwischen den verschiedenen Institutionen herzustellen. Also da ist eine lange, lange problematische Tradition zu beobachten. Allerdings möchte ich an dem Punkt sagen, dass die Entwicklung in Deutschland wesentlich moderater ist als in vielen anderen etablierten Demokratien, wenn ich zum Beispiel an Großbritannien denke.
Sie selbst haben einmal gesagt, Sicherheit sei ein vernachlässigtes Thema. Würden Sie dem heute noch so zustimmen?
Inzwischen würde ich dem nicht mehr zustimmen, weil es gibt eine ganze Flut von Diskussionen und Publikationen zu diesem Thema. Was ich finde, ist, dass bei dieser Diskussion häufig vernachlässigt wird, dass Sicherheit eben nicht ein eindimensionales Problem ist. Also nicht nur auf die Aspekte von persönlicher Sicherheit gegenüber irgendwelchen Angriffen, sei es nun Kriminalität oder sei es Terrorismus, zu begrenzen ist und einzuschränken ist, sondern dass Sicherheit ein weiteres Konzept ist, und dazu gehören eben auch die sozialen und ökonomischen Bedingungen, unter denen wir leben und die wir gestalten müssen.
Wie entwickelt sich denn aus Ihrer Sicht das Verhältnis in den kommenden Jahren? Wagen wir doch mal eine kleine Prognose.
Oh Gott, mit den Prognosen ist das schwer. Die positive oder optimistische Prognose ist, dass die Institution, die bisher am erfolgreichsten dafür gesorgt hat, dass diese Eingriffe nicht allzu weit gehen, nämlich das Bundesverfassungsgericht, auch weiterhin seine Linie beibehält und allen Versuchen widersteht, diesen Bereich von Sicherheit unbotmäßig auszuweiten. Die pessimistische Prognose ist, dass das Muster von Reaktion auf bestimmte Ereignisse, vor allem auch auf terroristische Ereignisse, sich weiterentwickelt. Der Terrorismus ist nicht am Ende. Und wir haben ja im Zusammenhang mit der Diskussion nach dem versuchten Anschlag um Weihnachten in den USA gesehen, dass dann immer wieder erneut Themen auf die Tagesordnung kommen, die bereits als erledigt gelten konnten. Jeder neue Anschlag oder jeder neue versuchte Anschlag führt immer wieder zum selben Reaktionsmuster. Ausweitung der gesetzlichen Möglichkeiten, Erweiterung der Befugnisse der Polizeien, der Geheimdienste und so weiter und so fort. Das ist ein Muster, das wir seit langem, langem kennen. Und auch das hat übrigens nicht erst begonnen mit dem 11. September, sondern wenn man die Terrorismusdiskussionen der Bundesrepublik in den 70er Jahren und folgende sich anschaut, ist das ein altbekanntes Muster.
Wie könnte man denn aus Ihrer Sicht diesem Muster begegnen?
Man kann dem Muster nur dann begegnen, wenn die Öffentlichkeit, wenn die Bürger dieses Thema ernster nehmen und auch artikulieren. Die Presse spielt eine sehr positive Rolle, bestimmte Gruppen spielen eine positive Rolle. Das Problem ist ja, dass die politischen Institutionen, die politischen Akteure der Auffassung sind, dass sie reagieren müssen, weil das erwartet wird. So weit, so gut. Die Frage ist nur, wie kommt diese Erwartungshaltung zustande und wie kann die Gesellschaft selbst deutlich machen, dass sie bestimmte Dinge akzeptiert und bestimmte Dinge nicht akzeptiert. Und ich denke, hinzu kommt, dass wir auf jeden Fall eine rationalere Diskussion über wirkliche, reale Gefährdungspotenziale benötigen.
Wird aus Ihrer Sicht zu häufig über den Worst Case spekuliert?
Ja, der Worst Case ist sozusagen das Horrorszenario, das wir alle vor Augen haben und niemand möchte sich vorstellen, was passiert, wenn hier in Berlin in der U-Bahn eine Bombe explodiert, so wie in Madrid oder in London. Das Problem ist halt nur, dass dieser Worst Case, so schlimm er ist, ein Ereignis ist, das nicht permanent ist, das aber aufgrund der Planung für die Verhinderung eines solchen Worst Case Szenarios in unser Leben alltäglich eingreift. Und dies auszubalancieren, ist das große Kunststück.
Jetzt ist es ja so, Sie haben es schon angesprochen, heutzutage leben wir jetzt mal rein statistisch so sicher wie selten zuvor. Also die Polizeistatistiken sagen, die Kriminalität geht zurück, die Zahl der Diebstähle ist auf einem Rekordtief. Ja. Trotzdem gibt es dieses Gefühl, oder zumindest hat man den Eindruck, es wäre alles wahnsinnig unsicher und wir würden in einer total unsicheren Welt leben. Es ist fast noch schlimmer als vor Hobbes, noch der Kriegszustand, jeder gegen jeden. Woher kommt diese Unsicherheit?
Das ist ein sehr interessantes Thema, das Sie da ansprechen. In der Tat ist es so, alle Indikatoren in allen modernen Industrieländern, insbesondere auch in der Bundesrepublik, zeigen, dass die Bedrohung zum Beispiel durch Kriminalität eher zurückgeht. Nun gibt es so ganz platte Dinge wie die Furcht zum Beispiel davor, dass ganz schlimme Sache, kleine Kinder missbraucht werden oder sogar getötet werden und dies einen sehr großen öffentlichen Aufmerksamkeit erzeugt. Auch wenn wir wissen, dass die Anzahl dieser Verbrechen zurückgegangen ist. Die Anzahl schwerer Gewaltverbrechen ist zurückgegangen und so weiter und so fort. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir aus vielerlei Gründen eher generell verunsichert sind. Es bewegen sich die Dinge so schnell. Es verändern sich die gesellschaftlichen Bedingungen so schnell. Es verändern sich unsere persönlichen Bedingungen so schnell. Wir können nicht mehr sicher sein, dass wir in 5 oder in 10 Jahren zum Beispiel denselben Job haben, denselben Beruf haben, in derselben sozialen Situation leben. Das heißt, die Menschen sind in einer radikal und schnell sich verändernden Welt grundsätzlich verunsichert. Und das schlägt durch auf ein allgemeines Sicherheitsempfinden und das schlägt durch auf eher skeptische Erwartungen bezüglich der zukünftigen Entwicklung. Das war anders vor 30, 40, 50 Jahren, wo die Zukunft positiv konnotiert war, wo man im Grunde von der Zukunft erwartete, dass Dinge besser werden. Das heißt, dieses Unsicherheitsgefühl ist Teil eines sehr, sehr komplexen gesamtgesellschaftlichen Zustands, in dem der Einzelne sich bewegen muss und nicht so genau weiß, wo das hingeht und welche Rolle er hat.
Würden Sie also da mehr Gelassenheit fordern als Wissenschaftler?
Ja, das lässt sich leicht fordern. Ich denke, als Wissenschaftler sollte man sagen, mehr Diskussionen, mehr Debatten über die Probleme in der Öffentlichkeit, auch in den Universitäten, in den Schulen, um die Komplexität der Probleme etwas deutlicher zu machen. Die Schwierigkeit, die wir ja alle haben, ist, wir versuchen als Individuen die Welt, in der wir leben, verständlich zu machen, verstehbar zu machen. Und das bedeutet, wir müssen Komplexität, die da ist, reduzieren. Und dieser Prozess ist eben sehr schwierig. Und wenn man den nicht gelernt hat, dann reduziert man an der falschen Stelle.
Sagt Gerd-Joachim Glessner. Er ist einer der bekanntesten deutschen Politikwissenschaftler, wenn es um das Thema Sicherheit und Freiheit geht. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.